Sadie, hast du Bock auf mehr Netto vom Brutto?
Hört sich nie schlecht an, glaube ich.
Es ist natürlich immer so die Frage, jeder will mehr Netto. Was ist der einfachste Weg dahin? Naja, die Steuererklärung machen. Ja. Mhm, und stimmt. Vor allem nicht auf so Mythen, die es immer um die Steuererklärung gibt, reinfallen. Und wie du die Steuererklärung ganz einfach hinkriegst, erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, so an Steuern zahlen führt ja keinen Weg vorbei. Unabhängig davon, ob man es gerne oder ungern macht. Bei mir ist es immer so, ich habe da so ein zwiespältiges Verhältnis dazu. Eigentlich, ich zahle schon sehr gerne Steuern, weil man investiert ja in viele, viele tolle Sachen. Man investiert in Schulen, Straßen, Universitäten.
Wäre schlecht ohne die ganzen Sachen, oder?
Ja, voll. Die Polizei, die Feuerwehr, also lauter coole Sachen. Anderes als
motiviert. Das merkt man immer erst, wenn es nicht da ist. Ne? Das ist immer das ist immer das Schöne. Ne? Wenn die Straße gesperrt ist, wenn die Polizei nicht da ist, wenn sie so unterm Schlimmsten, wenn es brennt und kommt keiner, dann merkst du, wofür du Steuern zahlst.
Andererseits motiviert es mich andersrum auch immer, wenn ich, egal tatsächlich wer es ist, also Person, Partei, komplett egal, wenn ich mir den aktuellen Finanzminister anschaue und mir dann denke, okay, ich gebe dir keinen Euro zu viel. Okay. Mein Freund, das ist so, so ein bisschen.
Ich glaube, es ist halt vor allem eine Gerechtigkeitsgeschichte. Ne? Das deutsche Steuerrecht ist einfach ein riesiger Haufen Regeln, die für alle gelten. Und wieso sollte jemand, für den die gleichen Regeln gelten, ja, mehr Steuern zahlen als jemand anders? Also wieso sollte ich mehr Steuern zahlen, wenn jemand anders auch einfach nur nach den Regeln geht und dann weniger Steuern zahlt? Also das wäre einfach doof.
Aber das Schöne ist ja, man kann ja tatsächlich weniger Steuern zahlen und sich an die Regeln halten. Wie das geht, das erfährst du in dieser Folge. Bevor es losgeht, haben wir noch unseren, ich nenne ihn immer den Anti-Werbeblock, weil es gibt ja keine Werbung bei Finanztipp. Und wir würden die Gelegenheit aber trotzdem immer ganz gerne nutzen, dich aufs Finanztipp-Expertengespräch hinzuweisen, bei dem man so komplizierte Fragen zu den eigenen Fällen loswerden kann.
Genau, also das ist wirklich, ich finde es immer wieder ganz gut. Und jetzt gerade auch so zum Thema Steuern machen wir ja auch verschiedene Geschichten in Finanztipp-Expertengesprächen oder werden wir auch machen, weil einfach dieses ganze komplizierte Regelwerk, von dem wir gerade gesprochen haben, unglaublich viele Einzelfälle auslöst. Man hat da einfach immer Sachen, die wir jetzt nicht über unsere Ratgeber, über unsere App-Artikel, über unsere Podcasts etc. abdecken können. Und das ist einfach eine super Gelegenheit, die wir da geben wollen für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die eben unsere Arbeit da fördern, dass die da auch mal persönliche Fragen loswerden können. Und das Schöne ist auch immer, dass andere von diesen Fragen, das merkt man ganz deutlich aus dem Feedback, das wir bekommen, einfach auch lernen können. Ne? Weil es ist immer gut, so ein konkretes Beispiel aus dem Leben, mitten aus dem Leben gegriffen, zu hören, was für Leute jetzt in diesem Beispiel für Probleme bei ihrer Steuererklärung haben.
Genau, das findet zweimal im Monat statt. Das aktuelle Thema kannst du auch immer in unserem Newsletter erfahren, ganz unkompliziert und ist eben exklusiv für alle Finanztipp-Unterstützer. Wie du Finanztipp-Unterstützer werden kannst, erfährst du ganz easy im Link unter den Shownotes und dann bekommst du auch immer einen Hinweis für die nächsten Expertengespräche und kannst da ganz einfach teilnehmen. Aber dann machen wir weiter mit den Steuern und wir haben ja davor auch kurz drüber gesprochen und wir sind so auf ein großes Missverständnis bei der Steuer gekommen, die Lohnsteuer, die wird mir ja immer jeden Monat von meinem Gehalt abgezogen. Also ich bekomme so die Gehaltsabrechnung und dann steht da Brutto und dann geht Sozialversicherung weg, Krankenversicherung, Steuer und dann kommt irgendwann mein Netto. Und das nimmt man ja auch immer so an, das kommt so vom Himmel herab, wie wenn es jetzt unumstößlich wäre.
Genau, als ob es ein Stein gemeißelt ist. Ne? Also da stehen jetzt irgendwie, willkürliche Zahl, 423 Euro an Steuern abgezogen und das ist jetzt, da gibt es jetzt nichts dran zu ändern.
Und wir sind dann ja draufgekommen, eigentlich, also das ist ja eine Vorauszahlung, was ich da leiste. Das ist ja eigentlich eine Abschlagszahlung.
Es ist eine Vorauszahlung, eine Abschlagszahlung, die erstmal geschätzt ist. Das ist einfach geschätzt, wie viel Steuern ich eigentlich zahlen muss.
Und das Interessante ist ja, das ist wie bei den Nebenkosten bei der Wohnung. Da zahle ich ja auch bei einer Mietswohnung jeden Monat so eine Nebenkostenvorauszahlung. Ja. Und irgendwann wird dann abgerechnet mit der Nebenkostenabrechnung. Und wenn ich es gut angestellt habe, bekomme ich ja Geld raus.
Ganz genau. Und das ist wirklich ein guter Vergleich, den du da machst. Ja, beim Strom ist es auch nichts anderes. Es gibt halt ein gewisses Regelwerk, wie geschätzt wird, wie viel in unserem Beispiel, wie viel Steuern ich vorauszahlen muss. Und dann gibt es noch ein riesiges Regelwerk, nämlich das ganze Thema Steuererklärung, wie dann eigentlich ich mit dem Staat abrechne. Der Unterschied zu der Nebenkostenabrechnung ist nur, der Vermieter oder die Vermieterin ist verpflichtet, eine Nebenkostenabrechnung zu machen. Die muss ich innerhalb eines Jahres dann auch kriegen. Das Finanzamt ist dazu nicht verpflichtet, sondern das liegt erstmal grundsätzlich bei mir, diese Abrechnung zu machen. Und auch ich bin vielleicht nur vielleicht verpflichtet. Ja, also das Finanzamt kann mich dazu verpflichten, eine Steuererklärung abzugeben, aber es macht es halt auch ganz oft nicht. Und da liegt eigentlich der große Hase begraben. Und wir wissen ganz genau, dass Millionen Menschen in diesem Land keine Steuererklärung machen, diese Abrechnung mit dem Staat nicht machen und damit ihre Geld, nämlich Milliarden, ne, weil wir wissen, pro durchschnittlicher abgegebener Steuererklärung gibt es ganz grob 1.000 Euro raus. So, dann brauche ich nicht lange rechnen. Ne? Wenn es nur mindestens 1 Million Steuerpflichtiger in diesem Lande sind, die keine Steuererklärung abgeben, obwohl sie, ja, weil sie nicht müssen, dann ist das schon mal 1 Milliarde. Ne? Mal 1 Million mal 1.000 Euro sind eine Milliarde. Also können wir davon ausgehen, dass da jedes Jahr Milliarden von Steuern dem Staat geschenkt werden. Ja? Und nicht aus Großzügigkeit, sondern weil die Leute es wahrscheinlich nicht wissen.
Und vor allem, das ist ja auch diese 1.000 Euro im Einzelfall. Also, ich würde jetzt mal sagen, du hast deine 50-30-20-Regel und alles schön aufgebaut. Du sparst monatlich in deinen ETF-Sparplan rein. Ja, und am Ende kriegst du halt irgendwann nochmal einen Tausender gratis, sozusagen gratis raus. Der fällt wirklich vom Himmel. Und den steckst du nochmal zum Beispiel in deinen ETF-Sparplan. Das ist natürlich totaler Renditeschub auch zum Beispiel für deine Altersvorsorge.
Und vielleicht müssen wir mal erklären, wo kommen diese 1.000 Euro eigentlich her? Weil dieses Regelwerk, was jeden Monat auf unserem Gehaltszettel als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer stattfindet, ist ein Schätzwerk, das darauf beruht, wir schätzen mal großzügig. Und großzügig heißt, wir ziehen dir tendenziell zu viel Steuern auf. Tendenziell zu viel Steuern. Warum zu viel? Weil Finanzamt oder vielmehr der Arbeitgeber, damit das Finanzamt sagt, wir wissen ja nicht, was du so an Kosten hast. Wir kennen ja deine Ausgaben nicht. Wir kennen erstmal nur dein Gehalt. Wir kennen nur deine Einnahmen. Und wenn du jetzt in dem Sinne keine Kosten hast, nie zur Arbeit fährst, nie zum Arzt gehst, gibt ja 1.000 Möglichkeiten, was man von der Steuer absetzen kann. Also wenn du das alles nicht hast, dann musst du so viel Steuern zahlen. Und in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass die allermeisten Leute schon Kosten haben. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, weil 1.000 Euro werden ja grundsätzlich an Kosten da angesetzt oder 1.200 Euro sind es mittlerweile, Entschuldigung. Ja, aber so ist ein bisschen die Denke. Es werden tendenziell zu viel Steuern abgezogen. Und weil du halt dadurch über deine 12-mal monatlich voraus Steuerabzahlung wahrscheinlich zu viel gezahlt hast, gibt es große Anreize, sich das zurückzuholen. Und die Denke ist immer, ich kann es nur noch betonen, wenn das Finanzamt dich verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, dann macht es das Finanzamt, weil es davon ausgeht, dass du zu wenig Steuern gezahlt hast. Dass du wahrscheinlich, oder zumindest vielleicht musst du was nachzahlen. Es besteht der begründete Verdacht gewissermaßen, dass du was nachzahlen musst, weil du Geld vom Staat bekommen hast, ne? Also Elterngeld oder irgendwelche solchen Geschichten, Arbeitslosengeld und ganzen Geschichten. Oder weil du Kinder hast und ihr habt Steuerklasse 3 und 5, ja, und dann hat man sich darüber Steuern gespart und zu wenig vorausgezahlt, also kriegt das Finanzamt was von dir. Wenn das Finanzamt zu dir sagt, ich sag nichts, schau mal, ob der Herr Nefzger eine Steuererklärung abgibt oder nicht, dann vermutet das Finanzamt, ich habe dem Herrn Nefzger eigentlich zu viel abgezogen. Ich sag jetzt mal nichts, ne? Still, heimlich, klein. Das ist einfach mal Klappe halten, ja, wenn der Nefzger sich nicht meldet, hurra, habe ich 1.000 Euro gewonnen. Ja, also muss 4 Jahre lang darf er nichts sagen, sonst muss ich ihm leider die 1.000 Euro zurückzahlen.
Jetzt haben wir so, ich sag mal, unsere Motivationsrede zur Steuererklärung schon hinter uns. Es gibt aber noch einen zweiten Mythos, der dann immer auftaucht. Und dann, jetzt haben wir die Leute quasi motiviert, das zu machen. Und jetzt sind sie so ein bisschen, dass ich denke, so, ja, das mache ich. Und dann kommt immer, ja, aber wenn ich jetzt einmal eine Steuererklärung mache, dann muss ich doch immer eine machen.
Tja, nicht, ne? Muss einfach mal so sagen, ja. Das sieht übrigens das Finanzamt manchmal auch so, das ist ganz lustig, die machen manchmal auch Fehler übrigens, ja, dass die sagen, bitte Steuererklärung abgeben, ja, und dann muss man einfach nur hinschreiben, ich hatte 2023 nichts Besonderes, wieso, ich bin nicht verpflichtet dazu, ja. Spielt aber auch gar keine Rolle, weil selbst wenn sie das sagen, ja, muss man sich zeitlich keinen Stress machen, aber gebt einfach bitte jedes Jahr eine Steuererklärung ab, ja. Also selbst wenn das Finanzamt, also nochmal, die Regel ist natürlich, nur weil du einmal eine Steuererklärung machen musstest, oder weil du sie einmal gemacht hast, bist du nicht automatisch in den Jahren danach verpflichtet. So, ne? Es gibt bestimmte Gründe, warum man verpflichtet sein kann, habe ich vorhin schon genannt. Lohnersatzleistungen wie Elterngeld und anderes. Ja,
Kurzarbeitergeld.
Kurzarbeitergeld, genau. Oder Steuerklasse 3, 5 als Verheiratete und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Aber die können ja auch wegfallen. Ich kann zum Beispiel von Steuerklasse 3, 5 in 4, 4 wechseln als Ehepaar. Und dann fällt dieser Grund, warum ich die Steuererklärung zwingend abgeben muss, schon mal weg. Es spielt aber auch gar keine Rolle. Weil jeder sollte jedes Jahr eine Steuererklärung machen. Entweder du bist sowieso verpflichtet oder du bist nicht verpflichtet, dann musst du es erst recht machen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Finanzamt dir Geld schuldet, sehr, sehr groß. Also es ist auch, ist dieser Mythos wirklich völliger Quatsch, kann man nicht anders sagen. Denn selbst wenn es so wäre, dass man verpflichtet ist, du solltest sowieso eine abgeben. Du verschenkst nämlich sonst Geld.
Aber zusätzliche Motivation, die wir dir geben können, ist natürlich, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, ich bin 2023, habe ich einen neuen Job angefangen und bin dafür umgezogen. Das ist eigentlich ein super Grund, um anzufangen, weil dann machst du deine Steuererklärung, weil du kannst ja diese ganzen Umzugskosten richtig, richtig dick von der Steuer absetzen. Und es lohnt sich dann, richtig diese Steuererklärung abzugeben. Dann hast du das gemacht und sagst jetzt, okay, jetzt investiere ich einmal den Aufwand, also 2025, muss ich es dann ja nicht nochmal machen. Ist ja eigentlich schön, du machst es jetzt einmal. Der doppelte Gewinn dabei ist meistens, du holst dir dann von unseren Empfehlungen, die verlinken wir den Shownotes, irgend so eine App oder eine Steuersoftware, machst es, dann merkst du, hey, das ist eigentlich total einfach, ich mache das einfach nächstes Jahr wieder.
Genau, also ich glaube, die Haupthürde bei der ganzen Geschichte ist natürlich für Leute, die entweder noch nie eine Steuererklärung gemacht haben oder bei denen sich sehr viel geändert haben, weil sie inzwischen geheiratet haben, sich selbstständig gemacht haben. Gut, da musst du sowieso in aller Regel machen, ja. Neuer Job, irgendwie kompliziert, Photovoltaikanlage, was mir noch einfällt, ja. Und sich sehr viel geändert haben, dann davor zurückschrecken. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ne, da ist natürlich ganz klar unsere Empfehlung. Get help, ja, holt euch Hilfe. Und zwar muss man kein Steuerberater sein, kann man auch machen, oder Lohnsteuerhilfeverein und diese ganzen Geschichten. Aber sehr viel einfacher in den allermeisten Fällen, also du hast wirklich bist wirklich ein komplizierter Fall, kannst du das über eine Steuersoftware, eine Steuer-App, die wir natürlich empfehlen, da einfach machen, und die führt dich da durch. Und es ist wirklich nicht so ein Aufstand. Ich verstehe das schon, dass viele Leute wahrscheinlich auch immer noch diese riesen Papierbögen irgendwie im Kopf haben oder sehen dann Elster, ja, das ist also auch das Online-Steuerformular, könnte man sagen, vom Finanzamt. Das ist ja nichts anderes als diese riesigen Formulare. Und da kommt natürlich auch keiner zurecht. Bin ich auch ganz offen. Ich selber könnte meine Steuererklärung mit Elster nicht machen. Ich habe noch nie Elster benutzt. Muss man ganz klar so sagen. Ja, ich habe diese Bögen schon mal gesehen und ich habe ein bisschen Ahnung, wo was steht. Aber wäre ich mir, wenn ich das jetzt selber ausfüllen würde, ich weiß schon so ungefähr, wo was hinkommt, ja, aber wäre ich mir selber zum Schluss sicher, dass ich alles richtig ausgefüllt hätte, oder hätte ich nicht große Sorge, dass ich irgendwas vergessen habe oder falsch eingetragen habe und deswegen ein paar hundert Euro beim Finanzamt verliere? Jo, also ich wäre mir nicht sicher. Ich hätte große Sorge darum. Und deshalb benutze ich natürlich auch ganz klar, wie es eigentlich jeder sinnvollerweise machen sollte, so eine Steuersoftware, die mich dann irgendwie 30 Euro im Jahr kostet, aber dafür, dass ich dann irgendwie einen vierstelligen Betrag rausbekomme, ja, natürlich. Abgesehen davon, dass ich 30 Euro auch noch bei der Steuer absetzen kann.
Aber das mit dieser Steuersoftware ist ja wirklich das Schöne. Also die fragt ja von dir Daten ab und dann kommt die immer noch mal und sagt, hast du eigentlich deine Nebenkostenabrechnung vom Vermieter bekommen? Dann musst du hier das und das eintragen. Diese Sachen darfst du nicht eintragen. Du kannst ja mit der deine Daten beim Finanzamt abfragen. Dann machst du diesen automatisierten Datenabruf, dann holt sich der die meisten Daten sowieso schon selber und du musst nur noch die Sachen eintragen, die irgendwie noch dazukommen. Also du kannst ja auch im nächsten Jahr, zum Beispiel bei mir, ich mache das mit, wie heißt die, Tax. Und einfach zufällig ausgesucht, auch bei uns im Ratgeber.
Alles gut.
Und der sagt dann zum Beispiel auch immer, ja, hattest du die Vorjahresversion, dann klick hier und dann holt er die Daten rüber und so. Also das ist wirklich relativ easy. Und ich finde sogar, das Schöne bei der Steuererklärung ist, wenn sogar irgendwas mal wäre, man hat ja irgendwie immer so Angst vorm Finanzamt. Einmal finde ich es, also in Behörden sind die Leute meistens sowieso oft, ist zumindest meine Erfahrung, sehr, sehr freundlich, auch wenn man Fragen hat.
Und sie sind vor allen Dingen meistens total entspannt. Also ja. Das ist vielleicht, also meine Erfahrung ist, nicht die freundlichsten manchmal, ja, aber die machen dir jetzt erstmal keinen Stress. Dann hast halt vergessen, irgendwie was einzureichen, ja. Jetzt mache ich mal kurz, wie das bei mir zu Hause läuft, ihr kennt es schon, dann schicken sie es heute später. Ja, also dann reichen sie es heute nach. Ja, also dann, das ist erstmal kein großes Drama, weil die jetzt nicht davon ausgehen, dass du als normal nur nach 15 Bürger irgendwie der Riesensteuerhinterzieher bist.
Da bist du auch jetzt nicht gleich mit gewissen FC Bayern-Funktionären in der JVA Landsberg. Ja, genau. Also bei mir wirklich einmal, das kam dann per Brief und stand wirklich auch eine ganze Zeit drin, können Sie mir diesen Unterschied erklären? Ja. Und dann schreibst du dir eine Nachricht und dann warst du wieder, okay, passt, danke.
Also man muss das auch manchmal aus der Sicht, wenn du schon mal mit dem Finanzamt und Steuerbeamten zu tun hast, die brauchen halt was für ihre Akten. Also mit anderen Worten eine Erklärung, ja, so wie du es gerade gesagt hast. Das habe ich auch schon vielfach gehabt. Wieso steht das so? Die wollen manchmal auch gar keine, also in aller Regel erstmal übrigens, weil viele Deutsche so ein bisschen dann auch zum Belege sammeln hatten. Das ist natürlich auch gut, man braucht schon Belege, ja. Aber erstmal muss die erstmal nicht mitschicken. Also erstmal würde ich überhaupt nichts mitschicken, die fragen schon danach, ja. Und selbst wenn das alles aus den Belegen nicht so klar hervorgeht, ja, dann kann man das, wie du gerade sagst, immer noch begründen. Warum, was war da? Dann schreibt man da mal was hin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das der Finanzbeamte akzeptiert, ist relativ hoch. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Naja, dass ich irgendwas nicht von der Steuer absetzen kann. Dann wird meine Steuerrückzahlung geringer. Ja, aber ich werde nicht, komme deshalb nicht ins Gefängnis gleich.
Und das Schöne ist ja auch wirklich, du kannst ja dann im nächsten Jahr die Kosten von der Steuersoftware auch wieder absetzen. Also es ist ein nie endender Zirkel der Freude sozusagen.
Also was ich bei meiner Software oder bei vielen Softwares einfach auch ganz toll finde, du siehst ja sofort, wie viel du zurückbekommst. Da ist ja immer eine Schätzung da und die steigt ja auch. Und übrigens, da ist immer so dieses, ja genau, ist auch immer dieses 80-20 total wichtig. Also das kenne ich von mir auch. Ich bin auch nicht bei weitem nicht der beste Belegeaufheber. Ja? Und dann fragt dich die Steuersoftware, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, aber so ungefähr hast du noch Druckerpapier gekauft. Oh Gott, keine Ahnung, ob ich noch Druckerpapier gekauft habe und ich habe auch keinen Beleg dafür. Weg, nein. Ja, weil ich genau weiß, mein Gott, dann habe ich irgendwie, was weiß ich, 5 Euro für Druckerpapier ausgegeben. Wenn bei meinem Steuersatz irgendwie 30-40%, reden wir hier über gerade was 2,50 Euro, nee, nicht weniger, 2 Euro, die ich von der Steuer zurück. Ende. Ja, da brauche ich schon gar nicht drüber nachdenken, weil manche Leute verfallen dann mit so einer Software auch in so einen Belegfetischismus. Ja? Also ich muss dann auch wirklich den letzten Cent noch eingeben bei der Steuererklärung. Ist nicht nötig. Also da kannst du dich Lebenszeit fragen, macht es jetzt Sinn, irgendwie die ganzen Unterlagen irgendwie nach so einem Beleg über 5 Euro noch durchzusuchen? Nee, macht's nicht. Wichtig ist, dass die großen Punkte, ja, egal, ob das jetzt Fahrtkosten sind oder Kinderbetreuungskosten zum Beispiel, ja, große Handwerkerrechnungen und was man sich vorstellen kann, die fetten Rechnungen, die müssen drinstehen, ja. Aber ob man da was für 7,99 noch gekauft hat an Büromaterial, egal.
Aber das ist natürlich das Ding, warum sollte man es jetzt jedes Jahr machen und was kriegst du so zurück? Also es gibt ja diesen Arbeitnehmerpauschbetrag, 1230 Euro, der wird dir automatisch abgezogen.
1230 sind es jetzt, ich habe es vorhin falsch gesagt.
30 Euro ist er gestiegen.
Genau, danke.
Eine stolze 30 Euro. Die werden ja quasi auch schon auf deine Gehaltsabrechnung dir gut geschrieben in der Betrachtung. Ja. Aber es gibt jetzt die Entfernungspauschale. Das schon gesagt. Also du fährst ja, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, wahrscheinlich jeden Tag in die Arbeit. Und da kannst du ja dann die einfache Strecke, also sagen wir den Weg von zu Hause in die Arbeit, den kannst du geltend machen. Und du kriegst da 30 Cent pro Kilometer. Und ich glaube, ab dem 21. kriegst du dann 38 Cent. Gibt es nochmal mehr?
Übrigens, auch so ein ganz einfacher Trick, ne? Das habe ich mich auch jahrelang, wahrscheinlich vor Google Maps, gefragt. Wie finde ich das eigentlich, was gebe ich denn da eigentlich wirklich sinnvoll an? Ich habe dann irgendwas geschätzt, ehrlich gesagt. Hat auch das Finanzamt immer akzeptiert, ja. Aber das Einfachste, Google Maps, ja. Kürzeste Wegstrecke eintragen bei Google Maps und schon erledigt, ja. Einfach kann es auch gehen.
Sagt übrigens zum Beispiel meine Steuersoftware auch, dass das Finanzamt das auch so macht. Die okay. Nehmen dann die kürzeste Wegstrecke bei Google Maps und dann ist das erledigt. Und wenn wir jetzt mal uns so die Entfernungspauschale anschauen, also sagen wir, du fährst an 228 Tagen, das ist so ein normales Arbeitsjahr, fährst du 18 Kilometer zur Arbeit.
Da ist ein Urlaub natürlich und so weiter auch schon abgezogen, weil du darfst ja nur die Tage nehmen, die du wirklich gefahren bist. Ja?
Genau. 228 sind das wahrscheinlich irgendein Bundesland mit wenig Feiertagen, hätte ich jetzt geschätzt.
Ja, aber ich glaube schon, ja. Bayern sind ein paar mehr. Oder ein paar weniger vielmehr.
228 Tage, 18 Kilometer, macht 1231 Euro.
Wie viele Kilometer machst du mal einfach?
18.
Also du sagst praktisch gerade, wenn ich mehr als 18 Kilometer einfacher Fahrtweg, kürzeste Strecke habe zur Arbeit, dann nur deswegen lohnt sich es gerade eine Steuererklärung abzugeben.
So wie ich wenn das überschlagen habe.
Ja. Das ist ja geil. Ne? Wenn du 20 Kilometer einfacher Fahrtweg in die Arbeit hast, dann machst du eine Steuererklärung mit einer Software und würdest nur die Fahrtkosten eintragen. Und schon hat es sich gelohnt, die ganze Aktion. Und natürlich würde man noch mehr eintragen, ja, weil du hast bestimmt noch irgendwelche anderen Kosten, die du absetzen kannst. Aber nur wegen, also übrigens darf man auch als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin eine Steuererklärung machen. Du kannst auch nur deine Fahrtkosten eintragen, wenn sich das lohnt. Und alles andere weglassen und schon bist du frei raus. Klar, machst du noch einen Datenabruf, die Daten, die dem Finanzamt eh schon vorliegen. Ja, aber es lohnt sich auch, gerade wenn du einen weiten Fahrtweg hast, nur wegen den Fahrtkosten eine Steuererklärung zu machen.
Oder, was du auch machen kannst, du hast einen weiten Fahrtweg, aber bist ja vielleicht nicht jeden Tag im Büro.
Homeoffice. Also,
zum Beispiel 2 oder 3 Tage bist du im Büro und den Rest machst du Homeoffice. Ja, dann machst du für den einen Teil der Tage, rechnest du halt aus, machst du deine Entfernungspauschale und für die anderen kriegst du für bis zu 120 Tage im Jahr 5 Euro Homeoffice-Pauschale. Sind auch 600 Euro. Wenn du ein Arbeitszimmer hast, dann jetzt sind wir da, wo es sich richtig lohnt. Beim Arbeitszimmer, das kannst du richtig, richtig dick absetzen. Aber du hast ja sonst auch Quittungen für Werbungskosten, die man immer mal hat. Du hast die Nebenkostenabrechnung von deinem Vermieter, die du absetzen kannst. Also nur mit der Entfernungspauschale kommst du schon weit und danach kommt ja noch dieser ganze Kleinkram. Und das Schöne ist ja, du kriegst ja von deinem Vermieter auch diese Abrechnung in der Regel schon so aufgeschlüsselt, dass genau draufsteht, was du quasi geltend machen kannst und was nicht.
Wenn es eine gute Nebenkostenabrechnung ist, ja. Lass mich noch ein Wort zum Thema Arbeitszimmer sagen. Da muss ich mal ein bisschen Zeigefinger heben, ja. Grundsätzlich natürlich. Wenn man wirklich ein eigenes Arbeitszimmer hat, dann sollte man das natürlich absetzen, ist ja gar nicht die Frage. Aber wir wissen auch, sagt auch unser Steuerexperte Jörg von Finanztipp, immer gerade beim Thema Arbeitszimmer gibt es den meisten, oder nicht den meisten, aber gibt es immer ziemlich viel Streit mit dem Finanzamt, weil da die Finanzämter, weil die Regelung halt auch wirklich super streng ist und die Finanzämter oder viele Finanzämter da ziemlich genau hingucken. Also, mal kurz pauschal gesagt, ein Arbeitszimmer kannst du nur absetzen, wenn es wirklich ein eigenes Arbeitszimmer ist. Kein Schreibtisch im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder im Kinderzimmer oder im Spielzimmer, das noch manchmal genannt wird. Es muss ein eigenes, abschließbares Arbeitszimmer sein, die genauen Bedingungen, wie viel private Nutzung da drin sein darf, darf man sich da noch eine Yogamatte reinlegen oder nicht, ja, diese ganzen Geschichten, das findest du alles in unserem Ratgeber, den wir bestimmt in die Shownotes verlinken. Nur da muss man wirklich sehr präzise sein, auch entsprechende Belege haben und so weiter bei dem Thema Arbeitszimmer. Aber klar, wenn man es hat, dann lohnt es sich natürlich es auch abzusetzen, weil du natürlich anteilig die Wohnkosten dafür auch absetzen kannst.
Und was da noch dazu kommt, es gibt ja noch den Sparerpauschbetrag, das sind 1.000 Euro pro Jahr. Den kennst du, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, vielleicht aus den Freistellungsaufträgen, die du zum Beispiel für dein Depot machst oder für dein Tagesgeldkonto. Aber am Ende ist es ja viel einfacher, als diese Freibeträge, als die Freistellungsaufträge zu jonglieren, so wie du es machst. Am Ende, ich hau alles in die Steuererklärung, zack, 1.000 Euro Sparerpauschbetrag, wieder raus. Fertig.
Es macht auch das Kontowechseln übrigens viel einfacher. Ne? Also bekanntermaßen mache ich ja wirklich Vier-Töpfe-Prinzip. Das heißt, ich habe ein Depot und ein Tagesgeldkonto. Aber ja, ich habe das Tagesgeldkonto letztes Jahr gewechselt. Meinst du, ich hätte mich irgendwie mal um Freistellungsauftrag sowohl für das alte als auch für das neue Tagesgeldkonto gekümmert? Null. Mich nicht gemacht, ja, ist, weil ich mir das beim Wechseln diesen Stress einfach gar nicht machen möchte. Jetzt bei dem neuen Anbieter rausfinden, wo hat er jetzt sein Formular für den Freistellungsauftrag und so weiter. Es interessiert mich nicht. Dann wird mir halt jetzt Steuer abgezogen, ja, es ist mir egal. Oder vielmehr letztes Jahr ist mir Steuer abgezogen, es ist mir egal, weil ich genau weiß, ich kriege diese Steuer, sofern sie über die 1.000 Euro drüber gehen, kriege ich dieses Jahr wieder raus. Ob ich da jetzt ein paar Monate dem Finanzamt 3,50 Euro oder wahrscheinlich bei mir sind es mehr als 3,50 Euro, aber es ist mir wurscht, selbst wenn ich 100 Euro Steuern zu viel gezahlt habe, auf die kann ich schon mal ein paar Monate verzichten. Ich hole mir die sowieso nach ein paar Monaten wieder zurück.
Dann kommt noch dazu Kinderbetreuungskosten.
Sehr wichtig.
Es sind ja Sonderausgaben, also da kannst du auch richtig, richtig gut absetzen. Und Kinderbetreuungskosten haben halt wahnsinnig viele Leute. Und wenn du die hast, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, Steuererklärung machen, dann gibt es mehr netto.
Da wichtig nur drauf, also aus meiner eigenen Erfahrung, darauf zu achten, dass man von der Kita oder wie auch immer der Kinderbetreuungsstätte eine ordentliche Rechnung bekommt. Das ist nämlich leider manchmal, wenn das eine professionelle Einrichtung ist, ist kein Problem. Wenn das so eine Elterninitiative-Geschichte ist und so weiter, wenn es gerade ein Verein ist, ja, die sind halt manchmal leider nicht ganz so professionell aufgestellt. Aber leider muss man da ein bisschen dann hinterher sein, weil da geht es halt dann oft auch echt um ordentlich viel Geld. Und dann muss man leider bei den netten Damen und Herren nochmal nachfragen, dass man eine vernünftig aufgeschlüsselte Rechnung bekommt, damit man das ordentlich absetzen kann, weil das ist nicht nur ein Pipifax.
Und sehr, sehr gute Nachricht finde ich immer, wenn du zum Beispiel Übungsleiterin bist oder ehrenamtlich wo engagiert bist und dafür eine Aufwandsentschädigung bekommst, dafür gibt es halt auch Freibeträge. Und wenn du die zum Beispiel versteuern musstest, kannst du dir das in der Steuererklärung auch einfach zurückholen.
Aber gleiche Geschichte. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Verein ist. Muss man auch ein bisschen drauf schauen, oder? Je nach Verein, wie professionell die sind, dass dann die entsprechenden Entschädigungen auch, also die Belege richtig passen.
Ja,
so eine hingekrittelte kleine Quittung würde ich mich jetzt persönlich, ich mache das nicht, aber nicht drauf verlassen. Wird man ja im Verein mal ganz kurz eine schnelle Quittung ausgestellt.
Meider Schnee.
Ja, so wieder dabei. ob das dann im Zweifelsfall der entsprechende Finanzbeamte auch akzeptiert.
Aber auch wenn für dich da irgendwie Fragen auftauchen, einfach dir hilft da natürlich die passende Steuersoftware. Und die Empfehlungen findest du in den Shownotes. Und ansonsten, auch bei allen Änderungen rund um Steuern, können wir nur sagen, abonnier den Finanztipp-Newsletter oder hol dir die Finanztipp-App. Da findest du auch immer die neuesten Nachrichten. Zum Beispiel, wenn sich wie vor kurzem der Sparerpauschbetrag erhöht, solche Dinge. Oder was du mit der Vorabpauschale bei deinem ETF machen musst. Also alles rund um Steuern, damit du da up-to-date bist, kannst du einfach bei uns im Newsletter und in der App erfahren.
Genau, ein großes Motto bei Finanztipp ist ja, dass wir Geld einfach machen wollen und das, denke ich, machen wir auch. Es ist manchmal nicht so einfach, Steuersachen einfach zu machen, weil das deutsche Steuerrecht halt nun mal fürchterlich kompliziert ist, aber wir haben dann schon immer, machen uns wirklich sehr viel Gedanken, wie man es möglichst einfach machen kann. Und ich glaube, viel bessere Tipps dazu wirst du nicht finden. Es ist ein bisschen öfter mal ein Ärgernis, sich mit den deutschen Steuerregeln auseinanderzusetzen. Aber wenn du irgendwo eine kompakte, einfache Erklärung und how to do, ja, wie man es eigentlich machen sollte, findest, dann bei uns.
Und es ist ja wirklich, wenn man die Steuererklärung geschafft hat, so als selber als Person, sage ich mal, dann gibt es ja im Finanzbereich jetzt eigentlich nichts mehr, was dich aufhalten kann.
Und vor allen Dingen, es ist einfach total motivierend. Also mir geht es ja schon selber so, ich vergesse das immer. Ja? Also mittlerweile ist es doch so Routine, dass macht man dann halt typischerweise, ich mache es meistens so Mitte des Jahres, irgendwann im Sommer, weil dann auch die Steuerbescheinigung von den Depots da sind, die brauchen ja meistens so bis Mai öfter mal sowas rum. Ja? Und ich vergesse das dann auch immer und das Finanzamt braucht ja dann auch immer. Und dann kommt bei mir typischerweise so, was würde ich sagen, so im Juli, August typischerweise, kommt dann die Steuerrückzahlung. Und ich hab's ganz ehrlich, das habe ich dann meistens nicht auf dem Sender. Das ist ganz lustig. Aber das ist wirklich so, ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, dann machst du den Brief vom Finanzamt. Manche Leute zucken erstmal zusammen und manchmal geht es mir auch immer noch so. Ne? Ich zuck dann doch kurz so, oh Gott, was vom Finanzamt?
Also, JVA Landsberg.
So macht er. Und dann schaust du da rein, ja, und dann steht da eine vierstellige Summe. Der Betrag wird in den nächsten Tagen auf ihr Konto überwiesen. Wow, da geht man ein bisschen mehr Urlaub jetzt. Also nein, ich habe das schon irgendwie im Hinterkopf. Ich weiß ja, dass da was kommt, aber ich bin dann doch meistens irgendwie immer noch angenehm überrascht, dass es so viel ist. Denk mal, ja, jetzt können wir im Urlaub noch ein bisschen mehr anstellen.
Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende unserer Folge und du darfst noch die Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern beantworten. Und die erste kommt von Ralf, er ist neu hier und will wissen, hey Saidi, ich habe eine Anfängerfrage für euch. Ich möchte mir einen ETF zulegen, Einmalzahlung für 15 Jahre. Nun meine Frage, soll ich auf den Kurs achten beim Kauf? Sollte ich pokern?
Nein, bitte nicht pokern. Ne? Wir reden übers Investieren, nicht übers Spekulieren. Du sagst ja schon richtig, Ralf, 15 Jahre. Und in 15 Jahren wird es so gut wie keine Rolle spielen oder keine große Rolle spielen, wie hoch der Kurs oder wie niedrig der Kurs heute ist. Denn du kannst heute gar nicht beurteilen, ob der Kurs aus Sicht von in 15 Jahren jetzt rückwirkend gesehen hoch war oder niedrig war. Das kannst du heute nicht wissen. Es geht eher darum, dass du sagst, ich fange möglichst früh an, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du Zeit verschwendest, Zeit verlierst, wo der Kurs tendenziell steigt, die ist ziemlich groß. Also auch bei einer Einmalzahlung, und ich weiß schon, das ist oftmals schwierig, wenn es dann um ein paar tausend Euro wahrscheinlich eine größere Summe geht, da auf einmal reinzuschmeißen. Trau dich, werf es rein. Und wenn du dich partout nicht traust, wenn du da drauf schaust in deiner App, so, dann mach einen Sparplan. Bevor du nichts tust, ja, bevor du jetzt ein Jahr wartest, bis du das da reintust, ja, wenn es dir damit besser geht, dann mach einen Sparplan über, was weiß ich, ein paar hundert Euro im Monat und stückel das, wenn du dich dabei besser fühlst, das so nach und nach reinzuschmeißen. Aber das Wichtige ist, fang an, so früh wie möglich.
Und die zweite Frage kommt von Ahimi-Z. Hey Saidi, Gewinne aus Gemeinschaftsdepot eines unverheirateten Paares, wie sind die zu versteuern?
Wow, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ja. Bei einem unverheirateten Paar, das gibt es relativ selten, dass man überhaupt ein Gemeinschaftsdepot kriegt. Ihr könnt keinen Freistellungsauftrag einrichten. Das geht in aller Regel bei unverheirateten Paaren nicht, weil wo sollen die denn herkommen? Ja? 1.000 Euro von dem, 1.000 Euro von dem. Insofern muss man es in der Steuererklärung angeben. Und tatsächlich müsste man das aufgrund, wem gehört welches Geld machen. Das könnte aber schon Schwierigkeiten geben mit dem Finanzamt. Ich würde ganz deutlich sagen, macht's nicht. Das ist keine besonders gute Idee, auch für später mal als unverheiratetes Paar ein Gemeinschaftsdepot zu machen. Das Mindeste, was man machen kann, ist, dass ihr bitte zwei verschiedene Depotpositionen habt. Also wenn ihr beide in denselben ETF einzahlt, das wird nur schwierig sozusagen an der Stelle. Mein ganz klarer Tipp, haltet es getrennt, das ist auch viel sauberer, macht zwei getrennte Depots, kostet ja nicht mehr. Und dann habt ihr auch zwei, könnt ihr zweimal euren 1.000 Euro Freibetrag ansetzen, könnt es sauber in eurer Steuererklärung lösen.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserer Folge. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.